du leitest ja den Hochschulsport und hast da ja auch einige MitarbeiterInnen und ihr seid ja eben ein Team. Aber ihr gebt ja, soweit ich weiß, selber keine Kurse oder ähnliches. Und damit wir vielleicht erstmal so einen groben Überblick haben, was fällt denn da alles so in euren Aufgabenbereich?
Also wir geben tatsächlich in der Regel keine Kurse, was das Orga-Team angeht. Mhm. Wir haben aber auch im Hochschulsport 3 Auszubildende.
Okay.
Und die Auszubildenden, die geben zum Beispiel auch den Pausenexpress. Mhm. Das ist ja ein Kursformat, wo wir gesagt haben, okay, alle diejenigen, die wir nicht dahin bekommen, zum Sport zu gehen, die kriegen wir auf eine andere Art und Weise, sondern wir gehen dann da direkt hin und animieren und motivieren die Leute dann zum Sport.
Ein weiterer zentraler Teil ist ja dann so insgesamt das Hochschulsportangebot. Und da gibt es ja immer zum neuen Semester und zum Beginn der vorlesungsfreien Zeit ein neues Programm.
Ja.
Und da würde ich gerne mal so wissen wollen, wie so ein Programm entsteht. Und vielleicht fangen wir erst damit an, wann genau beginnt ihr denn da mit der Planung dafür?
Also wir beginnen schon sehr früh mit der Planung. Grundsätzlich läuft es so, während ein Programm gerade erstellt ist, fangen wir eigentlich schon wieder mit dem nächsten Programm an.
Okay.
Wir haben, also das muss auch so sein, denn wir haben ja unglaublich viele Übungsleiter bei uns. Das sind ja zum Teil über 200 ÜbungsleiterInnen. Und die benötigen alle einen Übungsleitervertrag. Während der eine Kurs noch läuft und dann auch abgeschlossen ist, müssen wir dann auch die ganzen Übungsleiterabrechnungen machen. Das heißt, für 200 Leute kontrollieren, welche Kurse haben stattgefunden, das auch mit den entsprechenden Dezernaten zu koordinieren. Das ist natürlich dann auch schon mal eine ziemlich große Herausforderung und bedarf schon einiges an Zeit. Also das heißt, während das eine Programm gerade angefangen hat, planen wir eigentlich schon wieder das nächste Programm. Eine kurze Verschnaufpause haben wir, die wird auch dringend benötigt, um auch Geräte wieder zu reparieren. Das ist dann die sogenannte Revisionswoche. Mhm. In der Woche finden dann eben keine Hochschulsportkurse statt, sondern da sind wir dann wirklich intensiv mit der Planung beschäftigt und sorgen dafür, dass für den nächsten Kurszeitraum dann alles wieder fit gemacht wird.
Das ist dann so diese Woche, wenn man sich schon für die Programme eintragen kann, aber dann eben erst die eine Woche später starten wahrscheinlich, oder?
Korrekt, genau.
Okay. Ja. Was gibt es denn alles für Sachen, die ihr dann bei der Planung konkret beachten müsst?
Wir müssen natürlich erstmal die richtigen Räumlichkeiten für den jeweiligen Kurs finden. Ob das jetzt Quidditch ist, mittelalterlicher Schwertkampf, Yoga, Pilates, Fitnesstraining, der eben erwähnte Pausenexpress, bestimmte Kampfsportkurse und so weiter und so fort, die bedürfen natürlich einer entsprechenden Materialausstattung. Und die Räumlichkeiten müssen natürlich auch dann für den Kurs passen. Und während das dann läuft, diese ganze Organisation, machen wir parallel dazu schon die Abrechnung und die Verträge für den nächsten Zeitraum.
Das ist auf jeden Fall sehr viel Arbeit, dann hört sich das an. Wie teilt ihr euch das denn dann sozusagen ein? Also was für Schritte kommen dann so nacheinander? Du hast ja gesagt, dass es eben so ein kontinuierlicher Prozess ist. Also fangt ihr damit dann an, dass ihr zuerst guckt, was für Räumlichkeiten haben wir? Oder ist dann zuerst, dass ihr guckt, dass das so zeitlich so ungefähr passt alles?
Ja, also wir gucken zuerst, welche Übungsleiter bewerben sich überhaupt für den Hochschulsport. Also was für Kurse bieten wir denn grundsätzlich in dem kommenden Semester an? Und da gibt es natürlich sehr, sehr viele WiederholungstäterInnen, also KursleiterInnen, die sagen, Mensch, ich mache den Kurs auch im nächsten Semester weiter. Und das sammeln wir und dann wissen wir schon, aha, die und die Kurse, die kommen wieder zustande. Und dann haben wir natürlich auch noch ganz viele Leute, die sagen, oh Mensch, Hochschulsport, ich kann ja auch was. Ich habe hier eine bestimmte Qualifikation oder ein bestimmtes Interesse. Und das möchte ich gerne im Hochschulsport anbieten als Kurs. Die können sich dann auf unserer Homepage entsprechend über ein Bewerbungsformular bewerben. Das sichten wir dann und laden die Leute ein. Und da fragen wir erstmal, was ist das für ein Programm? Wie habt ihr euch das grundsätzlich vorgestellt, den Kurs? Also passt das auch überhaupt in unser grundsätzliches Programm? Haben wir dafür auch noch freie Kapazitäten? Haben wir dafür passende Räumlichkeiten? Und dann fangen die Leute zum nächsten Semester an.
Wer kann sich denn da prinzipiell bewerben? Also ich habe jetzt zum Beispiel von einem Freund auch gehört, dass sich ein früherer Lehrer von ihm irgendwie beworben hat oder so, oder dann auch da einen Kurs gibt.
Ja.
Kann das also prinzipiell eigentlich jeder machen oder gibt es da irgendwie spezielle Voraussetzungen? Also muss man vielleicht irgendwie was noch mit der Uni zu tun haben oder ist das egal?
Also die meisten Leute sind tatsächlich auch Studierende. Und das finde ich auch eigentlich besonders schön, dass Studierende für Studierende dann auch ein Angebot bereitstellen können. Aber wir haben auch eine ganze Reihe an Personen, die jetzt mit der Uni dann gar nicht mehr so viel zu tun haben oder auch noch nie zu tun hatten, okay, aber gerne mit den Studierenden und Bediensteten zusammenarbeiten möchten und ihren Kurs anbieten möchten. Und das ist auf jeden Fall auch möglich. Wichtig ist halt bloß, dass man in einer gewissen Weise auch qualifiziert ist. Also man muss jetzt nicht für jeden Bereich einen entsprechenden Qualifikationsnachweis haben. Also jemanden im, nehmen wir jetzt mal das Beispiel Quidditch oder ja, der mittelalterliche Schwertkampf, den ich eben gerade auch schon gesagt habe. Dafür gibt es ja jetzt keine offiziellen Zertifikate. Mhm. Anders sieht das jetzt bei Zumba oder Pilates aus. Da gibt es Übungsleitern, die alle auch Zertifikate für ihre jeweilige Ausbildung haben. Und für manche Bereiche ist das auch sehr wichtig, dass man bestimmte Qualifikationen auch nachweisen kann. Aber für viele Bereiche ist das nicht zwingend.
Interessant auf jeden Fall. Wird ihr dann manchmal auch auf irgendwie zum Beispiel Vereine oder so zu? Ich habe zum Beispiel mitbekommen, dass es von einem Tischkickerverein oder so, ja, habe ich mal mitbekommen, dass die das eben auch beim Hochschulsport anbieten. Oder ich glaube, es gibt auch einen Boulderverein oder so, der das anbietet.
Genau.
Geht ihr dann aktiv auf die zu? Oder ist es wirklich so, dass die alle auf euch dann erstmal zukommen?
Sowohl als auch. Zum größten Teil kommen die Leute auf uns zu. Also es gibt einfach viele Leute, die ganz einfach stark motiviert sind, ihre Begeisterung für den jeweiligen Sport, für die jeweilige Sportart mit anderen zu teilen und die einfach Lust haben, ihr Können auch weiterzugeben. Aber auch andersrum, wenn wir hören, Mensch, da ist irgendetwas Interessantes, wie jetzt zum Beispiel eine bestimmte Trendsportart bei dem Klettern oder Bouldern, dann gehen wir auch schon mal auf die Person zu und sagen, Mensch, so eine Kooperation fänden wir ganz gut. Wie kann man das jetzt hier auch für die Studierenden, gerade für die Studierenden, natürlich auch für die Bediensteten, eigentlich im gleichen Maße, wie kann man da ein attraktives und besonderes Angebot auch gestalten? Also wir haben jetzt auch mit dem Golfclub mal so eine Kooperation gestartet, weil es ist vielleicht auch mal für Leute auch interessant, mal eine Platzreife zu machen oder so. Und da sind wir natürlich sehr bestrebt, dass wir hier spezielle Konditionen bekommen. Und da gehe ich dann eben auch in die Verhandlungen und sage, ja, das muss schon jetzt für die Studierenden auch besonders attraktiv sein.
Jetzt hast du eben schon ein bisschen angesprochen, dass die auch bezahlt werden und ihr dann natürlich, ja, auch die Abrechnung macht. Das ist ja gerade für Studierende vielleicht auch irgendwie eine wichtige Sache, wenn sie da eine gewisse Zeit investieren und unter Umständen noch einen Nebenjob haben und das dann damit koordinieren müssen. Wie viel verdienen denn die Übungsleitenden?
Also es ist unterschiedlich, je nach Qualifikation und auch je nach Kursart. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel nur ich mache eine Spielbegleitung.
Ja.
Ich mache eine Spielbegleitung, spiele auch selber mit, wie zum Beispiel jetzt beim Fußball. Meine Aufgabe dann als Übungsleiterin ist dann einfach nur, die Bälle bei dem Sportwart zu holen und dann gehe ich aufs Feld und spiele auch selber mit.
Ja.
Die bekommen dann aber auch dafür, dass sie dann natürlich auch organisatorisch da eingebunden sind, die bekommen jetzt gerade noch 10 € die Stunde. Und dann haben wir als zweite Instanz das angeleitete Training, wo wir sagen, auch da ist es schon notwendig in der jeweiligen Sportart oder so, wie die Person sich das auch vorgestellt hat, wie sie ihren Kurs organisieren möchte, dass sie auch wirklich systematisch ein Training anbietet, wo es auch ein bisschen mehr um, sage ich mal, ein systematisches Erlernen geht und das auch wirklich nochmal deutlich vorbereitet wird von der jeweiligen Übungsleiterin, der jeweiligen Übungsleiter. Und die bekommen 12 €. Und wenn diese Person dann auch noch eine entsprechend hohe Qualifikation haben für diese jeweilige Sportart, dann bekommen sie 15 €.
Oh, okay.
Und wenn jemand jetzt noch mit Musikbegleitung zu tun hat, dann bekommen diese Personen 20 €. Das ist die höchste Stufe, die sie dann bekommen können.
Also man Musikbegleitung dann im Sinne von, wenn man irgendwie einen Tanzkurs anbietet und gleichzeitig dann die Musik dafür selber macht oder wie genau?
Ja, also Musikbegleitung. Wenn ich so einen Tanzkurs zum Beispiel habe, wo ich eine Choreografie zum Beispiel auch noch erarbeiten muss. Das Ganze auch noch untermalt wird mit entsprechender Musik, die auch dann noch auf den jeweiligen Kurs zugeschnitten wird. Das ist ja auch eine Höllenarbeit.
Ja, klar.
Ne? Und das soll dann auch schon an gewisser Stelle honoriert werden.
Natürlich. Ja. Jetzt ist es so eben, dass ich gehört habe, zum Beispiel bei einem Kurs, das war eben ein Paartanzkurs auch, dass da eine ungerade Anzahl an Plätzen war, was jetzt natürlich nicht die ideale Voraussetzung dafür ist.
Ja.
Wie genau geschieht denn sowas? Also ist das dann, dass die Anzahl der Plätze durch Computer irgendwie generiert wird oder wie kommt das zustande?
Nee, also letztendlich sagen uns die Personen, die jeweiligen Übungsleiter, wie viele Personen maximal für diesen Kurs zugelassen werden sollen.
Okay.
Und so organisieren wir das auch. Also letztendlich bestimmen die Übungsleitenden, wie viele Leute in ihren Kurs können. Manchmal ist es natürlich so, dass der Kurs eine gewisse, also der Kursraum eine gewisse Größe hat und dann ist die Anzahl der Personen, die dann teilnehmen können, einfach durch den Kursraum begrenzt. Das können wir dann natürlich auch nicht weiter verändern, so, ne, da können wir halt nur gucken, okay, Mensch, der Kurs ist jetzt so super nachgefragt, da müssen wir vielleicht für den nächsten Zeitraum dann gucken, dass wir irgendwie einen größeren Kursraum bekommen. Ansonsten ist es ja so, dass die Leute sich anmelden dann für den jeweiligen Kurs und das ist immer fast, also da sind wir auch, das haben wir ein bisschen verändert. Früher war es so, es gab eine Anmeldephase zu einem bestimmten Stichtag und das waren dann oftmals Blockbuchungen. Das heißt, man hat den Kurs dann für den gesamten Zeitraum, für den gesamten Kurszeitraum hat man den gebucht. Das gibt es zum Teil auch immer noch, wenn Übungsleiter uns sagen, Mensch, es ist so wichtig, dass wir hier eine feste Gruppe haben und ich kann nicht jedes Mal wieder mit einem Anfänger starten und dem alles wieder erklären. Und da ist es dann eben ganz wichtig, dass wir weiterhin eine Blockbuchung haben.
Mhm.
Ansonsten ist es bei dem größten Teil der Kurse jetzt so, dass wir eine wöchentliche Buchung haben. Das heißt, es gibt eine Buchung zum Programm Start, aber dann kann man sich auch jede Woche wieder für den Kurs anmelden. So, damit fahren wir eigentlich auch ganz gut, muss ich sagen. Und da kann es natürlich dann auch mal sein, um jetzt mal wieder den Bogen zurückzuschlagen zu dem Tanzbeispiel, dass sich zum Beispiel nur 13 Leute anmelden, ne, dann hat man eine ungerade Zahl und dann hat man möglicherweise eine Problematik, dass das dann bei dem Paartanz nicht ganz aufgeht.
Aber sind Paartanzkurse jetzt eher Kurse dann, die quasi im Block gebucht werden, um jetzt einmal bei dem Beispiel zu bleiben?
Viele.
Mhm.
Viele sind Blockbuchungen, gerade weil da auch ein systematisches Erlernen dann notwendig ist. Aber auch nicht alle. Es gibt auch Übungsleiter, die sagen, nee, das ist etwas, wo wir dann auch häufig, also wo ich überhaupt gar kein Problem habe, immer wieder auch AnfängerInnen in die Kurse zu integrieren. Macht das ruhig gerne als wöchentliche Buchung.
Mhm.
Und das mit der wöchentlichen Buchung, dann können einfach auch viel mehr Leute an so einem Kurs teilnehmen. Und es ist auch nicht so super problematisch, wenn du jetzt auch schon mal gerade fragst, Simon, ne, mit was haben wir denn zu tun?
Ja.
Wenn die Leute Mallorca-mäßig ihr Handtuch irgendwie auf die Kursplätze werfen, jetzt im übertragenen Sinne, und dann zu Beginn einfach 10 Kurse buchen, aber nie zu einem Kurs hingehen, dann müssen wir die Leute ja irgendwann auch alle wieder stornieren. Das heißt, die Übungsleiter müssen uns Bescheid geben, hey, da hat jemand jetzt 2-mal unentschuldigt gefehlt, könnt ihr jetzt aus der Blockbuchung wieder rausnehmen und dann können Leute aus der Warteliste wieder nachrücken. Das ist natürlich, wenn man das jetzt für 250 Kurse denkt, ein Riesenaufwand.
Klar.
Ne? Also erstmal der Übungsleiter, die Übungsleiterin muss uns Bescheid geben. Wir müssen das einpflegen, die Leute müssen wieder nachrücken, bekommen dann eine Benachrichtigung. Aber das läuft jetzt automatisch, müssen wir jetzt nicht jeden mit einer E-Mail dann anschreiben. Aber das ist natürlich organisatorisch auch nochmal einzuplanen. Und deshalb läuft es leichter mit einer wöchentlichen Buchung. Und wir können eben auch mehr Leute glücklich machen, denn wir haben natürlich echt für viele, viele, viele Kurse auch Wartelisten.
Jetzt hast du ja schon mehrmals so gesagt, dass es eben so Aufgaben gibt, die dann die ÜbungsleiterInnen übernehmen und Aufgaben, die ihr dann selber übernehmt. Wo ist denn da so die Trennung? Also was macht ihr dann sozusagen genau und was ist dann so der Teil, den dann die Übungsleitenden schon übernehmen müssen, vielleicht auch schon proaktiv von Anfang an dann übernehmen müssen, wenn sie sich irgendwie bewerben oder so?
Ja, also die Übungsleitenden müssen halt einmal uns zurückspiegeln, dass sie gerne den Kurs geben möchten, müssen sich halt dann für den jeweiligen Kurs bewerben.
Mhm.
Aber alles, was jetzt die Organisation angeht, also Räumlichkeiten, die grundsätzliche Planung, ne, wie das ganze Kursprogramm aussehen soll, das machen natürlich wir im Orga-Team. Ne, da sind die Übungsleiter gar nicht mit drin. Die Übungsleiter, die haben natürlich in ihrem Kurs einfach den Hut auf. Das ist die Kapitänin oder der Kapitän von dem jeweiligen Kurs und sind natürlich da auch die Experten, wenn es dann um, sagen wir, die Fachexpertise für den jeweiligen Kurs geht. Das, was sie eben noch machen müssen, ist kontrollieren, wer nimmt denn jetzt hier an meinem Kurs teil und sind die Personen auch teilnahmeberechtigt.
Dann hatte ich noch so eine Frage sozusagen zum Abschluss so ein bisschen. Und zwar ist es jetzt so, dass ich schon öfter probiert habe, bei so Sachen wie zum Beispiel Fußball, weil ich sehr großer Fußballfan bin, da reinzukommen. Und jetzt trotz der wöchentlichen Buchung ist es dann meistens so gewesen, dass ich dann eher zu langsam war.
Ja.
Gibt es da so Überlegungen bei euch irgendwie, dass ihr dann guckt, okay, die Kurse laufen wirklich sehr, sehr gut, dass ihr dann entweder die Übungsleitenden direkt ansprecht oder irgendwie guckt, ob es irgendwelche anderen Leute gibt, die das machen, dass ihr die Kurse dann quasi doppelt anbieten könnt?
Ja, also das ist natürlich immer Angebot und Nachfrage. Mhm. Wir sehen einfach zum Beispiel sowas wie Yoga oder Fußball, Badminton, Pilates, Wirbelsäulengymnastik. Also es gibt so manche Kurse, die sind extrem stark nachgefragt. Da könnten wir noch 100 weitere Kurse anbieten und die wären wahrscheinlich auch ausgebucht. Das würde aber bedeuten, dass wir dann, wenn wir nur diese Mainstreaming-Kurse anbieten würden, dass dann die Vielfalt leiden würde.
Ja.
Von daher müssen wir immer so ein bisschen jonglieren. Und dann müssen wir ja noch ausreichend Übungsleitenden finden.
Mhm.
Also das ist ja auch nochmal eine Schwierigkeit zu sagen, hey, der Bedarf ist so groß und wir haben aber auch für diesen hohen Bedarf ausreichend Übungsleitende.
Also es ist letztendlich immer so eine Frage auch der Kapazitäten dann, schätze ich.
Absolut, ne? Ich meine, bestimmter Kurs, Fußball, braucht dann eben, sagen wir mal, im Sommer die Außenfläche. So, und die Außenfläche wird aber auch benötigt von den Bogenschützen. Dann haben wir noch Softball, Baseball und zig andere Kurse, Leichtathletik etc. Also alles, was man sich so denken kann. Und die benötigen aber alle diesen Platz draußen. So, und dann können wir natürlich nicht sagen, jetzt wird nur dieser Platz für Fußball benötigt und alle anderen können jetzt hier nicht mehr dran teilnehmen.
Klar.
So, und das ist dann schon eine Herausforderung, sage ich mal, möglichst allen oder möglichst vielen Leuten mit ihren Wünschen dann auch entgegenzukommen und gerecht zu werden.